Lass mich sehen, mit deinen Augen sehen. Das ist ein sehr guter Einstieg in das, was ich gerne mit euch möchte teilen, heute am Morgen. Ich bin ja unter anderem tätig als Dozent am Theologisch-Diakonischen Seminar Aarau. Heisst jetzt nicht mehr ganz so, aber es geht um eine Ausbildungsstätte, wo Leute vorbereitet auf einen Dienst in der Kirche, der Theologie und Soziales miteinander verbindet. Und dort haben wir jetzt gerade vor kurzem ein Modul abgeschlossen, die Theologie des Neuen Testaments. Und am Schluss von dem Modul haben wir versucht, Gottes Geschichte mit uns Menschen in 7 Sätzen zusammenzufassen. Das war eine Aufgabe, die wir lösen mussten. Gottes grosse Geschichte in 7 Sätzen. Und ich zeige euch, was jemand vorgeschlagen hat. Es fängt an bei der Schöpfung. Und es geht dann über die Verheißung an das Volk Israel, zuerst die Erwählung von diesem Volk und dann die Verheißung an das Volk, dass ein Messias kommt, der das Volk wird retten, der Gott nochmal neu wird. Der wird dem Volk Gott neu vor Augen führen, wer Gott ist. Und dann ist er gestorben zu unserer Versöhnung, ist auferweckt worden von Gott und er wird wieder kommen, so bekennen wir sie unserem Glauben und wird die Welt vollenden. Und dann hat jemand gesagt, ja, das ist eigentlich so ein schöner, logischer Bogen, oder? Es ist richtig schön zu sehen, von der Schöpfung bis hin zur Vollendung dieser Welt. Also es deckt ganz wesentlich ab, was wir auch in einem der ältesten Bekenntnisse, die es gibt, im apostolischen Glaubensbekenntnis ja auch schon ausdrücken. Also so einen schönen, logischen Bogen, hat jemand gesagt. Und ich musste an das denken, was um das Thema gegangen ist und meine Vorbereitungen. Unser persönliches Leben ist ja auch so. So einen schönen, logischen Bogen. Ihr schmunzelt, weil ihr ahnt, dass ich es eben nicht unbedingt so meine. Es ist nicht so, dass unsere Geschichte auch immer so einen schönen, logischen Bogen ergibt. Sondern da ist viel Holpriges drin. Und irgendwann, früher oder später, erleben wir oder in unserem engsten Umfeld auch, dass es zu Krisen kommt, dass es schwere Schicksalsschläge gibt, dass uns Träume zerbrechen, dass uns Leid trifft. Und dann gibt es die Menschen, die unter die Räder von dieser Weltgeschichte kommen, weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind, weil ein Krieg ausbricht, weil die Klimakatastrophe Spuren hinterlässt und Lebensgrundlagen wegnimmt, weil Stürme die Ernte kaputt macht oder was auch immer alles passiert. Wir sehen es ja jeden Tag und hören es in den Nachrichten. Und sobald uns Christen so etwas passiert, löst das eine Irritation aus bei uns. Denn irgendwie prallen da 2 Sachen aufeinander, die für uns als Christen schwer zusammenzubringen sind. Wir glauben an einen guten Gott. Wir glauben und bekennen, dass er einen guten Plan hat mit der Menschheit und auch mit unserem Leben. Wir sagen das auch immer wieder. Wir bekennen, dass Gott gut ist, sein Weg gut ist, dass er uns liebt. Und dann auf einmal passieren aber eben Sachen, die eine ganz andere Sprache reden, die uns Not trifft, die unsere Träume eben zerbrechen. Und wir merken, diese beiden Sachen bringen wir gar nicht zusammen. Und das macht uns dann eben Not. Ich möchte ein kleines oder 2 kleine Beispiele erzählen. Und es sind keine dramatischen Beispiele, weil es müssen nicht immer die ganz dramatischen Sachen sein, die unseren Lebensbogen durcheinander bringen. Oder eben dafür sorgen, dass der nicht so rund ist. Am letzten Sonntag, wo der Martial Predigt gehalten hat, bin ich daheim vor einem Livestream gehockt, weil ich verkältet war. Und dann hat er einen Bibelvers zitiert. Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich noch schauen, ob das wirklich so. Nein, ich habe es zu schnell wollen. Ich wollte es nachschlagen und habe einfach die nächste griffbereite Bibel genommen. Und das ist eine alte Ausgabe von einer Lutherbibel. Und ich habe die Bibelstelle dort nachgeschlagen. Und dann nachher habe ich gedacht, ja, das ist also, die hat Karin mal heimgebracht, weil sie ausgestaubt worden ist aus der Bibliothek vom TDS. Und dann dachte ich, ja, das ist eine alte Bibel. Und bin dann vorhin schauen. Aha, und dann habe ich gemerkt, das ist ein Traubibel. Obla, jetzt ist es eins zu weit. Ich muss nochmal zurück, excuse. Das ist eine Traubibel von Walter Salaté und von der Elise Bächler. Kennt ihr jemanden? Und dann habe ich weiterblättert und dann gesehen, aha, die haben geheiratet in Bubendorf. Und dann sind die Kinder auf die Welt gekommen. Und so früher in dieser Traubibel hat man das noch so eingetragen, oder? Und auf einmal ist mir etwas aufgefallen. Ich weiss nicht, ob ihr es auch sehen könnt. Schaut mal auf die Daten. Ich weiss nicht, ob ihr es lesen kann. Die haben geheiratet am 7. April 1893. Und der Ernstli ist am 5. Juni 1893 auf die Welt gekommen. Es kann vorkommen, dass die Nachkommen zuvorkommen. Haben wir früher so humorvoll gesagt. Aber ich habe mir dann überlegt, 1893 in Bubendorf, was hat das für ein Geschwätz ausgelöst, möglicherweise in diesem Dorf, dort zumal? Ich bin auch vom Dorf aufgewachsen und ich weiß, wie es dann einmal jemand tönt, wenn die Nachkommen zuvorkommen. Das ist zum Glück heute nicht mehr so ein Thema. Oder ich hoffe es zumindest. Es wäre schön und es wäre schade, wenn es immer noch so wäre wie früher. Aber ich habe mir dann überlegt, was hat das wohl aus denen ihrer Geschichte gemacht? Wie sind die mit dem umgegangen? Also mit dem Geschwätz im Dorf, möglicherweise, wo dort stattgefunden hat. Und wie viel von dem hätte Ernstli Walter in der Schule immer noch hören müssen? Ich kann mir es einfach vorstellen, vielleicht war es nicht so gewesen. Vielleicht war alles viel einfacher gewesen. Das wäre schön. Vielleicht war es aber auch schwierig gewesen und hat diesen beiden einen schwierigen Start gegeben in ihrem Leben. Und schon erlebt so ein junges Ehepaar keine grosse Katastrophe, aber irgendwie doch etwas, wo möglicherweise Spuren hinterlassen hat, je nachdem, wie ihr Umfeld auf das reagiert hat in der damaligen Zeit. Ein anderes Beispiel, das Beispiel von meinen Eltern. Meine Eltern waren beiden in ihrer Jugend verwehrt, das zu lernen, was sie sich am meisten gewünscht hat. Mein Vater hat gerne studiert bei der Landwirtschaft, er hat sich gerne in der Entwicklung von neuen Obstbaumsorten austobt. Das hat ihn immer sehr interessiert und es war ihm verwehrt, er war der einzige Sohn, er musste den Hof übernehmen. Meine Mutter wäre gerne Krankenschwester geworden. Und dann hat man sie untersucht, ihren Arzt hat sie untersucht und hat gemerkt, das ist ein schwaches Herz, das diese Frau hat. Und man hat ihr den Beruf verwehrt und ihr so by the way gesagt, sie wären übrigens nicht so alt. Heute ist sie 88 und sie hockt hier und sie hält uns immer noch auf Trab. Also es ist interessant, man hat ihr die Belastung nicht zugetraut, aber so im 7., 8. Monat noch zu heuen und zu grasen, das ist dann schon gegangen. Und ich denke auch da wieder, es ist keine absolut dramatische Geschichte, aber eine, die Spuren hinterlassen. Man hat eine Zeit lang da in unseren Breitengraden den Satz gesagt, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum. In den Ohren von so Menschen ist so ein Satz ziemlich zynisch. Weil ihnen das genau verwirrt ist worden, ihren Traum können zu leben. Das hat eben nicht funktioniert. Es gibt einen Abschnitt im Neuen Testament, der uns vielleicht helfen kann mit so Geschichten. Und ich vermute, jeder und jede von uns könnte vermutlich irgend so eine Geschichte erzählen aus seinem eigenen Leben, aus seiner eigenen Familie. Wie verarbeiten wir diese Geschichten? Und das sind ja jetzt, wie gesagt, eher die kleinen, in Anführungszeichen. Doch was ist schon klein? Je nachdem, je nach Umständen, ist etwas klein oder nicht so klein. Wir könnten sicher viele Geschichten dazu erzählen. Ich möchte eine Stelle aus dem Neuen Testament mit euch lesen, die Folgendes sagt und uns hilft, mit so Geschichten umzugehen. Da schrieb der Paulus am Ende vom 11. Kapitel vom Römerbrief, O Tiefe des Reichtums, der Weisheit und der Erkenntnis Gottes, wie unergründlich sind seine Entscheidungen und wie unerforschlich seine Wege. Denn wer hat den Sinn des Herrn erkannt? Oder wer ist sein Ratgeber gewesen? Wer hat ihm etwas geliehen und es müsste ihm von Gott zurückgegeben werden? Denn aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Es hilft vielleicht zu verstehen, wo in der Bibel das steht. Der Paulus hat in diesen drei Kapiteln vorher, also Kapitel 9, 10 und 11, versucht, ein schwieriges Problem zu lösen. Nämlich eine Erklärung zu finden für die Tatsache, dass ausgerechnet das Volk Israel Nein gesagt hat zu Jesus Christus, zum Messias. Also der zu dem Volk gesendet wurde, hat erlebt, dass das Volk zu ihm Nein sagt. Wie soll man das einordnen? Das hat Paulus beschäftigt, weil er ja selber Teil war vom jüdischen Volk. Und jetzt versucht er, das zu verarbeiten. Und er gibt einige faszinierende Erklärungen, was Gottes Plan ist, warum das so gekommen ist und wie sich das irgendwann wieder wird auflösen. Und dann, nach all diesen guten und gescheiten und tiefgründigen Erklärungen, die wir uns heute manchmal im Studium mit den Studierenden zentral ausbeissen, sagt er das hier. Und ich würde es so zusammenfassen in einem ganz simplen Satz: Ich weiß es doch auch nicht. Gottes Weg übersteigen unser Fassungsvermögen, sagt er. Es sind oft verborgene Wege. Ich muss zugeben, ich sehe auch nicht hinter das Letzte, sagt auch der Paulus. Und das zeigt uns zwei wichtige Sachen. Denn erstens, es zeigt uns die ganze Geschichte, dass die Geschichte von Gott mit den Menschen gar nicht so geradlinig ist, dass es gar nicht so einen schönen Bogen ergibt, wie ich am Anfang gesagt habe. Sondern die Geschichte von Gott mit seinem Volk ist eine Geschichte, und das zeigt der Paulus in diesen drei Kapiteln, voll von Brüchen, voll von Unglauben, voll von Versagen. Zwischen Gott und Mensch gibt es dauernd Missverständnis. Und wenn es nicht so wäre, wäre das Buch nicht so dick geworden. Denn das ist eigentlich nichts anderes als ein Report und ein Dokument von sich ständig wiederholenden Krisen zwischen Gott und seinen Menschen. Und wenn das schon für die Geschichte von Gott mit seinem Volk gilt, wie viel mehr gilt das denn für seine Geschichte mit jedem Einzelnen von uns, mit dir und mit mir? Und etwas Zweites zeigt die Geschichte: vieles, was in der Geschichte passiert, also in der Geschichte von Gott mit uns Menschen, aber auch in unserem eigenen Leben, und das drücken die Verse ganz besonders aus, die entziehen sich unserer Logik. Die sind nicht einfach sinnvoll zuzuordnen und zu erklären. Und es wäre ein Ausdruck von Demut und Glauben, wenn Christen ein bisschen mehr sagen könnten: Ich verstehe das nicht, es macht keinen Sinn. Wir haben manchmal schon das zwanghafte Bedürfnis, allem irgendwie einen Sinn abzuringen, obwohl es keiner ist und obwohl all unsere Sinndeutungen meistens eher zynisch sind. Es macht eben nicht alles Sinn in unseren Augen. Wir durchschauen vieles nicht, das entzieht sich unserer Logik. Wir haben eigentlich nur eine einzige Hoffnung, nämlich dass wenigstens Gott das durchschaut. Wir können noch einen Moment bleiben bei dem zweiten Punkt. Denn das ist ja vielleicht das, was die grösste Glaubenskrise auslöst in unserem Leben. Dass wir versuchen, in dem Unverständlichen, was geschieht, irgendeinen Sinn abzuringen. Und wenn das dann eben nicht klingt, und es klingt ja oft nicht, dann ziehen wir die Schlussfolgerung: Will ich das nicht verstehen, kann ich Gott nicht verstehen. Und wenn ich Gott nicht verstehen kann, dann ist also irgendetwas ungerecht. Dann ist ja wahrscheinlich auch Gott ungerecht. Und weil er ungerecht ist, kann ich ihm nicht mehr vertrauen. Und dann führt es oft dazu, dass wir uns innerlich von Gott zurückziehen. Wohlverstanden, ich glaube, es braucht eine Zeit, wo man so denken darf, wo man trauert über dem Unverständlichen, wo man es beklagt. Das ist, glaube ich, eine grosse Einladung von der Bibel, immer dort, wo uns Menschen so etwas passiert. Dass wir dürfen auch die Frustration durchlaufen, die damit verbunden ist, wenn wir eben etwas nicht verstehen. Aber irgendwann kommt wahrscheinlich doch der Moment, wo Versöhnung kann anfangen mit dieser Geschichte. Und diese Versöhnung fängt an mit Akzeptanz. Mit Akzeptanz, dass ich eben nicht alles verstehen kann. Dass sich manches meiner Logik entzieht. Und übrigens ist das eine Einladung, die die Bibel schon ganz früh ausspricht, schon im Alten Testament. Schaut mal, was da heißt im 5. Buch Mose. Manches bleibt uns verborgen. Das kennt nur der Herr, unser Gott. Anderes hat er uns enthüllt. Das gilt für uns und unsere Kinder für alle Zeit. Und nach den Worten dieser Weisung sollen wir handeln. Also er sagt, das, was du nicht verstehst, ja, dort kommst du wie nicht weiter, das musst du bei Gott lassen. Aber das, was du verstehst, auf das konzentrier dich. Dort hast du einen Auftrag, nach dem zu leben, was du verstehst. Und dann später, etwa in der Mitte der Bibel, im Buch der Sprüche, kommt nochmal ein seltsamer Satz. Es gehört zur Ehre Gottes, eine Sache im Verborgenen zu halten. Es gehört zur Ehre Gottes. Wie muss man jetzt das verstehen? Ich mache einen Versuch. Es ist vielleicht darum ein Ausdruck für seine Grösse und seine Unergründlichkeit, wenn wir etwas nicht verstehen. Denn nur wenn Gott unseren Horizont übersteigt, kann er uns Halt geben, wenn wir Halt brauchen. Wenn er so wäre wie wir, wenn er so schnell an Grenzen käme wie wir, dann könnte er uns gar nicht ein Halt sein dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. Dann wäre er gleich schnell mit seinem Latein am Ende wie wir. Und darum macht es Gott auch gross, nicht nur unverständlich, wenn er etwas von uns verbirgt. Aber wir müssen nicht bei dem bleiben stehen, bei dieser Akzeptanz, dass das so ist. Es gibt noch etwas anderes und das möchte ich hier in dem Vers 36 zeigen. Es hat zu tun mit einer Hoffnung und es hat zu tun mit einer Verheißung. Im Blick auf unsere Lebensgeschichte. Und die Verheißung, die besteht darin, dass Gott alles weiß. Dass er das alles der Ursprung hat bei ihm. Das ist schon manchmal schwierig. Das Schwierige ist, man kann es vielleicht ein bisschen abschwächen und sagen, wenigstens an Gott vorbei. Alles hat in ihm seinen Ursprung. Alles ist aus ihm. In allem wirkt er. Und durch alles, was geschieht auf dieser Welt, führt er sein Volk und uns an sein Ziel. Und das ist unsere Hoffnung und das ist unsere Verheißung, dass es eben auch in den gebrochenen und zerbrochenen Geschichten, und jetzt kommt es, was ich sagen will, kann es gute Nachricht geben. Und soll es gute Nachricht geben. Also in jeder Geschichte, egal wie hell oder wie dunkel, wie schräg, wie gerad, wie krumm sie verläuft, soll sich irgendwann, früher oder später, die Kraft vom Evangelium zeigen. Das ist eigentlich die Verheißung, die wir mitnehmen können. Auch dort, wo alles durcheinander gerät. Wir können das oft nicht verhindern. Manchmal sind wir ein bisschen selber schuld, sind wir ehrlich. Aber bei vielen eben gar nicht, haben wir gar keinen Einfluss daraus. Wir können nicht verhindern, dass Sachen durcheinander geraten. Das können wir nicht. Dass unsere Pläne scheitern. Wir können aber daran festhalten, dass sich selbst in dem Moment früher oder später die Kraft vom Evangelium zeigen könnte. Dass sich dort drin etwas Hartnäckiges von Gott her könnte manifestieren. Sein hartnäckiges Ja zu diesen scheinbar so verkorksten Lebensgeschichten. Sein hartnäckiges trotzdem, dass er auch und durch die Menschen etwas kann und will bewegen. Und das ist die Hoffnung und das ist die Verheißung. Und manchmal ist die gute Nachricht und die Kraft vom Evangelium verborgen. Man sieht sie nicht immer und man sieht sie sogar oft nicht auf Anhieb. Aber irgendwann soll sich das anfangen zeigen. Und das erinnert mich an einen Satz von Fjodor Dostojewski, der mich schon seit vielen Jahren begleitet. Habe dein Schicksal lieb. denn es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Er geht mit dir in dem einen Weg. Und es ist eine Verheißung und eine Hoffnung. Es ist nicht etwas, was man immer sieht, und es ist vor allem auch nicht etwas, was man immer spürt. Es ist eine Verheißung. Es ist der Weg Gottes mit deiner Seele. Was ich sagen will, das ist sein Versprechen, dass sich irgendwann seine Hilfe, seine Kraft, seine Schönheit, sein Erneuern, sein Heil muss zeigen in dieser Geschichte. Ich komme nochmal zurück auf das Ehepaar da. Ich kann nur ahnen, wie sich möglicherweise, wenigstens im Ansatz, das in ihrem Leben gezeigt hat. Die zwei haben die Bibel bekommen. Und die Bibel ist irgendwann am TDS abgegeben worden. Ja, das kommt dann etwa vor, wenn Leute so den Ästern krumen und Bücher gestellt von Eltern und Großeltern. Und dann kommen mir manchmal so grosse Kisten aus von Büchern. Und so eben auch die Bibel. In der Regel sind das Christen, die uns so etwas vorbeibringen. Und jetzt zähle ich einfach zwei und zwei zusammen, ohne zu wissen, ob das stimmt. Aber ich vermute trotzdem, dass irgendwie in dieser Familie oder die Familie der Weg vom Glauben gegangen ist. Vielleicht schon die Elise und der Walter. Vielleicht eins von ihren Kindern. Und irgendwie offensichtlich, höchstwahrscheinlich, haben die Zugang gefunden zu dem Gott, wo sie durch ihr Leben führt und begleitet. Und sie haben die Kraft vom Evangelium, so hoffe ich es und so würde ich mir es wünschen, irgendwie erlebt in ihrem Leben. Und hat das gute Spuren hinterlassen. Im Dorfklatsch von Bubendorf zum Trotz. Hat sich Evangelium gezeigt in dieser Geschichte. Und das freut mich und entlockt mir ein Lächeln über all dem Geschwätz in Bubendorf. Oder ich denke an meine Eltern nochmal, wo ihr Lebenstraum nicht in Erfüllung gegangen ist. Und ich staune, je besser ich ihre Geschichte kenne, auch die Geschichte von ihrer Jugend, wie sie aufgewachsen sind, je mehr staune ich darüber, dass trotz all dem, was sie ist, Gott sie gesegnet hat. Mein Vater zum Beispiel, das war eine Art Bauernseelsorger in Birbu. Über viele Jahrzehnte. Und es gibt Leute, die dank ihm ihr Leben nicht fortgerührt haben. Als Kind habe ich das alles nicht wirklich mitbekommen. Oder meine Mutter, die nicht Krankenschwester lehren durfte, die hat jahrzehntelang gestrandete junge Leute bei uns aufgenommen. Und hat die monatelang durchgeführt und sie hat sie oft selber gar nicht richtig kennt. Schweizer, Ausländer, von überall her. Und das ist bis heute manchmal so. Und dann denke ich auch da wieder, beide leben sie mit unerfüllten Träumen, aber nichtsdestotrotz mit viel Sagen. Und vor allem Sagen, wo durch sie zu anderen gegangen ist. Das ist ja das Interessante. Sagen, wo durch sie zu anderen gegangen ist. Also lassen wir nochmal auf den Vers, auf die Verheißung, auf die Hoffnung. Aus ihm und durch ihn und auf ihn hin ist alles. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit. Das gilt für den Weg, wo Gott mit seinem Volk geht. Und es gilt für dein und mein Weg auch, denn wir sind ein Teil von seinem neutestamentlichen Volk. Und nochmal, es ist nicht die Verheißung von Gott, dass dein Leben geradlinig verläuft und meins. Ich wünschte mir es manchmal, es wäre so. Aber das ist nicht die Verheißung. Die Verheißung ist nur die, dass er auf dem Weg, wie immer, dass er sich gestaltet, treu ist. Dass er treu ist und uns schlussendlich dorthin bringt, wo er uns möchte haben. Das ist die Verheißung. Und so könnte Versöhnung geschehen mit unserer Geschichte, wenn das in unserem Herz langsam Wurzeln fasst und sichtbar wird, erfahrbar wird für dich und für mich. Und ich möchte dich am Schluss von meiner Predigt einladen, einmal einen Blick zu werfen in deine Geschichte, in deine ganz persönliche Geschichte. Wo siehst du in dieser Geschichte gute Nachricht? Wo siehst du die Kraft vom Evangelium in dieser Geschichte? Und vielleicht ganz besonders auch dort, wo sie gar nicht so schön aussieht. Überleg das mal. Lass mich sehen. Mit deinen Augen sehen, haben wir gesungen. Das ist ein gutes Gebet für diese Frage. Wo zeigt sich da schon etwas von Heil? Von Gottes trotzdem? Und vielleicht zeigt sich nur auf das, dass du deinen Weg mit Gott gehst und weitergehst. Das Evangelium dein Lebenshalt ist, der Glaube an Jesus Christus. Und das wäre schon etwas absolut Entscheidendes. Vielleicht siehst du noch nicht viel mehr. Aber schau gut hin. Schau gut hin. Ob sich nicht da und dort sogar anfängt, mehr zu zeigen. Denn das ist die Verheißung. Wie auch immer deine Geschichte ausgeht, wie auch immer, wie sie aussieht, dass der Vers auch dein, eine Art Lebensvers könnte werden. Denn aus ihm, durch ihn und auf ihn hin ist alles. Also auch deine Geschichte und meine Geschichte. Und ich lade euch in den letzten Teil von dem Vers, dass wir den zusammen lesen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Wollen wir es gerne nochmal sagen? Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen. Ich möchte euch einladen zu einem Gebet, das ich hier vorne werde einblenden. Und ich kann euch jetzt schon ansagen oder ankünden, dass in dem Teil, in dem Gebet wird es einen Moment geben vom Stillsein. Wo wir nochmal in unser Leben hineinhören und das Gebet beten, lass mich sehen. Mit deinen Augen sehen. Ihr dürft schon mal vorkommen als Anbetungsteam. Nach dem Gebet werden die vom Livestream in ihre Mittagspause entlassen. Einen ganz guten Sonntag wünsche ich euch. Und es wird dann auch so sein, dass hinten der Antonio und Daniela sind während der Zeit vom Lob von der Anbetung, wo sie für Gebet zur Verfügung stehen. Ich lade euch herzlich ein, dass du mit deiner Geschichte, und du musst nicht deine ganze Geschichte erzählen, die fragen dich nicht Sachen aus, die du nicht möchtest sagen, aber sie sind da, für dich zu beten. Und jetzt das Gebet. Ich lade euch ein, in der Stille mitzubeten, auf diese Worte zu hören. Und wir wollen es damit noch mal festigen, was die Verheißung ist, die Gott uns heute mitgeben möchte. Jesus Christus, wir hören deine Verheißung, dass du die Geschichte zu einem guten Ende, zu einer guten Erfüllung führst. Und wir hören die Verheißung, dass du auch meine Geschichte so möchtest du führen. Und ich möchte dir, Herr, danken, dass du gekommen bist, damit wir in dir Leben erfahren, Segen erfahren. Hilf du mir, den Segen auch dir zu erkennen, wo meine Träume zerbrochen, wo mir mein Leben entglitten ist. Lass mich sehen. Mit deinen Augen sehen. Lass mich sehen. Mit deinen Augen sehen. und für alles Gute, Herr Jesus Christus, was sich schon jetzt zeigt. Wenigstens im Ansatz, für all das Gute möchte ich dir Danke sagen. Und ich danke dir auch für das, was ich nicht verstehe. Es erinnert mich daran, wie gross du bist. Danke für ein Sagen, das du für mich parat hast. Ich möchte ihn sehen, ich möchte ihn erfassen, ich möchte mich daran freuen. Ich möchte mich versöhnen mit meiner Geschichte und mit meinem Lebensverlauf. Hilf du mir dabei. Und hilf uns allen, uns im Unbegreiflichen dir zu überlassen und dir zu vertrauen. Amen. Ihm sei Ehre in Ewigkeit. Amen.